Das war ganz schrecklich.
Alle Schauspieler saßen hinten an der Mauer auf Stühlen und warteten da quasi sichtbar für die Zuschauer auf einen Auftritt. Mhm. Und ich saß hinten, hatte so ein Hochzeitskleid an und einen Schleier drüber. Und ich weiß, dass irgendwann mein Kopf an diese Mauer so hin ist und ich bin weggenickt und war einfach kurz vorm Auftritt, aber da wieder. Und bin dann nach vorne gewackelt und habe irgendwie versucht, das wieder hinzubiegen.
Nina Kunzendorf und ihr schlimmster Theatermoment. Die Schauspielerin ist mal auf offener Bühne eingeschlafen und zwar vor Aufregung. Kein Wunder, dass die gebürtige Mannheimerin kaum noch Theater spielt. Im Fernsehen gehört sie aber zu den Besten in Deutschland. Sie hat nicht nur im Frankfurter Tatort geglänzt, sondern mit ihrer tiefgründigen, manchmal ein bisschen dunklen Aura schon viele Filme veredelt. Bei mir im Promi-Talk hat sie über ihre Kindheit in Mannheim gesprochen, über Ängste, die sie schon lange begleiten und über das etwas seltsame Gefühl, als Schauspielerin in eine künstlerische Schublade gesteckt zu werden. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Nina Kunzendorf.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Nina, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sollen wir mit der brisantesten Frage aller Fragen direkt anfangen oder möchtest du sie, ohne sie jetzt zu kennen, noch ein bisschen zurückstellen?
Nee, ich will die jetzt haben.
Ja?
Ja.
Diese Hürde sollen wir gleich nehmen. Warum bist du als gebürtige Mannheimerin mit schwäbischer Mutter und Oma
ja,
Fan des FC Bayern München?
Oh, das ist jetzt ja wirklich gleich mitten rein.
Ja. Lässt mir keine Ruhe.
Ich höre so einen leichten Vorwurf.
Ja, natürlich.
In der Stimme. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich mit meiner Oma, die VfB-Fan war, eigentlich Fußball gucken angefangen habe. Ja. Und ich bin dem VfB sehr zugetan. Und nicht erst jetzt, wo er so saugut spielt.
Aber dann hattest du doch allerbeste Voraussetzungen in deiner Kindheit, dass da nichts,
dass schief
geht.
Kann. Ich sag noch einen Satz, den meine Großmutter gesagt hat, der auch leider gegen meinen jetzigen Fanzustand geht. Die hat früher immer gesagt, die scheiß Bayre, immer misse die Gewinne.
Ja, also, da liegt doch alles drin.
Ja, da liegt alles drin, das stimmt. Nein, pass auf, also das hängt damit zusammen, dass mein Sohn in Bayern geboren wurde, in
okay,
München. Und da gibt es nicht viel Wege dann am FC Bayern vorbei. Und ich bin quasi mit ihm fußballerisch sozialisiert und mit ihm zusammen in diese Fußballfan. Ich bin jetzt aber auch nicht so, ich habe jetzt nicht Bettwäsche zu Hause oder so, aber ich komme da nicht mehr raus. Also
ja,
ich bin da quasi in Familiensippenhaft.
Ja. Aber schön ist ja, wenn es durch die Familie quasi kommt,
ja,
und nicht durch die großen Erfolge und dass man dann sagt, ich möchte unbedingt einen Verein mir raussuchen, der immer gewinnt. Wenn es so nicht war, dann ist es ja schon wieder ein bisschen
also
sympathisch.
Mein Sohn ist einfach relativ schnell Bayern-München-Fan gewesen und das macht man dann halt irgendwie mit.
Ah.
Sprich, dann, ich gucke mit ihm auch nach wie vor. Ich bin eh sportbegeistert, auch weit über den Fußball hinaus. Und wenn ich mit meinem Sohn Sport gucke und eben Fußball auch oft, da kann ich nicht.
Mhm.
Da kommt man immer raus.
Ja.
Also es tut mir wahnsinnig leid, ich entschuldige mich auch, aber.
Ja. Ich habe halt nur gedacht, weil die Voraussetzungen eigentlich so gut waren.
Ja.
Die Oma, die schwäbische
Freiburg,
Oma.
Ja,
Freiburg,
Beispiel.
Ja.
Also es
auch
gibt
gut
schon. Ja.
Der Südwesten hat viele wunderbare Vereine. Bei den Adlern Mannheim sind wir dann wieder zusammen.
Ja, bin ich zu Hause wieder.
Ja,
ja.
Also
gut, hat Stuttgart überhaupt ein.
Bitte? Eishockey?
Ja.
Ich weiß
so
es gar nicht so richtig.
Ich glaube, nee.
Ich weiß nicht. Da schauen wir hier schon. Da schauen wir hier schon nach Mannheim und drücken den Adlern die Daumen. Du auch. Du hast gesagt, du bist sportbegeistert.
Ja.
Guckst, glaube ich, ziemlich viel Fußball. Nicht nur Fußball
nicht
eben,
nur Fußball,
sondern Sport
alles
im Fernsehen.
Ja.
Ist das für dich so Entspannung nach anstrengenden Tagen?
Ja, wahrscheinlich ist das Entspannung, aber ich liebe das auch. Also ich bin tatsächlich, ich komme vom Sport, hört sich albern an, aber ich war in Mannheim auf einer Sportförderschule. Das heißt, ich habe selber viel Sport gemacht, mag das oder mochte das immer. Und es geht bis hin zu Dart, was ich inzwischen gucke. Ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnen müssen. Aber irgendwann habe ich sogar mit meinem Sohn angefangen, da zu gucken, Curling und dieses ganze Zeug.
Ja.
Du könntest mich 4 Monate einsperren und ich würde alles rauf und runter gucken.
Also da gibt es keine Eisstockschießen und so, geht auch noch? Oder wo ist die Grenze?
Aha, wo ist die Grenze? Oh, naja, also Was ist die Grenze? Ich kann es gar nicht, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Also es gibt bestimmte Sportarten, da bin ich nicht so bewandert. Ich bin nicht so Rugby, Football und sowas. Erstaunlicherweise, da käme ich irgendwie gar nicht.
Schach-WM
gucke ich auch nicht. Okay. Ist das Sport? Zählt das zu Sport?
Absolut.
Oh, okay.
So nee, sagt
das,
man.
Ich kann das gar. Also ich mag es auch überhaupt nicht spielen. Ich bin viel zu blöd.
Ja. Aber ich kenne, was, also mir geht es immer so bei Olympischen Spielen.
Ja.
Da versuche ich eigentlich wirklich alle Sportarten mal geguckt zu haben. Und wenn man dann mal länger als 10 Minuten zuschaut, ist es plötzlich total spannend.
Das ganze Synchronschwimmen.
Ja.
Total, also völlig gaga, aber ich liebe das. Turmspringen, alles. Also ich mag das. Ich mag das, ja.
Du hast gerade schon gesagt, in Mannheim groß geworden. Sportförderschule, das wusste ich jetzt nicht, das klingt so nach DDR. Gab es das in Mannheim auch, oder?
Also das hieß eigentlich nichts anderes, als dass wir, das war eine vierzügige Schule und immer eine Klasse in jedem Jahrgang war eine Sportförderklasse, sprich hatte Sport als Hauptfach und hatte mehr Sport im Stundenplan stehen. Und ich habe Sportleistungskurs dann genommen.
Okay. Das ging dann. Aber nicht so, dass du irgendwann mal gedacht hast, das könnte auch mal so eine Art Karriere werden oder dass man das ein Sport dich so begeistert hat?
Nee, dazu habe ich das irgendwie blöderweise nicht ehrgeizig genug verfolgt. Also was mich tatsächlich irgendwann auch geärgert hat und ich dann auch in so einem blöden Teenie-Alter meinen Eltern vorgeworfen hat, wo man dann so sagt, warum habt ihr mich nicht gezwungen? So, und man denkt so, ich jetzt heute als Mutter, die weiß, wie das ist, wenn man versucht, sein Kind zum, weiß ich nicht, Harfe spielen, Klavier spielen zu zwingen. Heute verstehe ich das, aber Ich habe angefangen mit Turnen, war im Turnen ganz gut und dann später habe ich Leichtathletik gemacht und beides gerne und gut, aber alles nicht wirklich richtig weiter verfolgt.
Und auch wenn es da vielleicht so einen kleinen Konflikt gab, ich glaube, du hast dich mit deinen Eltern ziemlich gut verstanden.
Ja.
Bindung ist eng bis heute.
Bis heute, ja.
Und du bist in den 70er Jahren groß geworden,
71
oder? 71 geboren. Ich bin 70 geboren. Ich finde, diese 70er-Kinder, die haben schon so ein paar, da gibt es so einen gewissen Hintergrund, der ist bei allen so ein bisschen gleich. Durftest du Fernsehen zum Beispiel?
Wenig.
Das war eigentlich die entscheidende Frage, war immer, durftest du Fernsehen oder nicht?
Nee, ganz wenig. Also wir hatten lange keinen Fernseher. Wir haben uns zu Nachbarn rübergeschlichen, um sowas wie Bonanza dann zu gucken, das weiß ich noch. Und ich erinnere mich an die ich weiß nicht, ob das Montag oder Dienstag war. Jedenfalls weiß ich, wie das Gefühl war, wenn man in die Schule morgens kam und am Abend davor kam eine Folge Dallas und oder Denver Clan. Und alle redeten über, was da jetzt wieder alles passiert ist. Und man konnte nicht so richtig dann mitreden. Also das kenne ich.
Ja. Es gab ja eigentlich immer die Kinder, die nicht Fernsehen gucken durften, so war es zumindest bei uns in der Straße, die wurden später zuverlässig fernsehsüchtig. Also als sie dann an einen Fernseher rankamen, dann waren die nicht mehr wegzukriegen.
Erst wie mit Süßigkeiten.
Genau.
Auch,
und die es einigermaßen entspannt konsumieren durften, die haben eigentlich dann auch ein vernünftiges Verhältnis zum Fernsehen entwickelt. War bei dir aber nicht so, dass du dann irgendwann
nicht mehr wegzukriegen. Ich habe irgendwie kein Suchtgehen. In keinerlei Hinsicht zum Glück.
Aha.
Nee.
Wie hast du sonst, welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit in Mannheim?
Ich habe eigentlich durchweg schöne Erinnerungen, muss ich gestehen. Ich bin irgendwie in einem, also auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, mit nicht Fernsehen gucken. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich das irgendwie verunsichert hätte oder dass ich das Gefühl gehabt hätte, oh, ich gehöre nicht dazu oder so. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin so ein bisschen anders, weil ich auf einer Schule war, die angenehm normal war, in Anführungsstrichen. Und ich halt aus so einem Akademikerhaushalt kam, mein Vater Arzt, meine Mutter Lehrerin. Aber ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie, ich komme von außen oder sowas. Oder ich kann bei was nicht mitmachen. Meine Eltern haben mir, glaube ich, wirklich einen guten Boden unter die Füße gelegt. Mit dem, wie sie mich oder uns großgezogen haben.
Wurdest du medizinisch ausreichend versorgt?
Nein.
Ich frage das deshalb, weil Arztkinder grundsätzlich immer hinterherhinken, was die medizinische Grundversorgung
ist. Richtig.
Wenn die krank waren, wurden sie generell schlecht behandelt, haben als Letzte die Impfung bekommen oder so am Mittagstisch dann irgendwie so.
So zwischendurch.
Zwischen Kartoffelpüree und Blubrahmspinat gab es dann die Impfung. War also das bei dir auch so?
Naja, siehst du, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist es toll, weil du hast halt immer einen Arzt zu Hause. Ja. Also sprich, es war dann doch auch immer jemand da, wenn was war. Auf der anderen Seite ist es halt tendenziell, schönen Gruß an meinen Papa, der vielleicht zuhört. So, dass wenn der, also der war niedergelassener Arzt und war mittags immer kurz zu Hause und dann abends halt, wenn man dann angekommen ist und noch gesagt hat, ich habe so Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder sowas, dass das dann halt oft auch eins zu viel war eher. Und ich bin aber auch keine, hängt vielleicht damit ein bisschen zusammen, ich bin überhaupt keine gute Patientin. Bis ich mal irgendwie zu einem Arzt gehe, dauert es echt lang. Vielleicht hängt das damit auch zusammen.
Mhm. Aber ich habe das oft erlebt.
Ist
tatsächlich.
Ja lustig, okay. Ja,
dass die Arztkinder, die mussten echt den Kopf unterm Arm tragen, dass da die Eltern mal gesagt haben, jetzt könnten wir vielleicht mal danach gucken.
So. Ja. Aber Ärzte sind mit sich selber ja auch so.
Ja.
Also zumindest mein Vater. Entweder die sind so, dass sie sowieso alles besser wissen oder sind mit sich selber ganz nachlässig und haben da überhaupt keinen Fokus drauf.
Ja. War es bei euch so, war euer Wohnviertel klein genug, dass dann auch abends die Leute vorbeikamen und gesagt haben, du übrigens, schöne Blumen hast du und könntest dir mal mein Knie angucken, weil das tut jetzt auch schon seit 2 Tagen weh oder so?
Nee, also das kam schon vor, so auch im Freundeskreis, dass dann, aber nee, das erinnere ich nicht. Also die Verbindung mit meinem Vater als Arzt, wenn ich da, was assoziiere ich damit? Ich assoziiere zum Beispiel damit, dass es kam, ich weiß gar nicht, wie oft das kam, kam das einmal im Monat so eine Ärztezeitschrift.
Mhm.
Arztwoche oder ich weiß nicht, wie das hieß. Und ich weiß, dass meine Schwester und ich uns die wahnsinnig gerne angeschaut haben, weil da schreckliche Bilder drin waren von Hautekzemen und von irgendwelchen merkwürdigen Krankheiten. Das fanden wir ganz toll. Das erinnere ich.
Bist du auch bis heute entsprechend unempfindlich, wenn es darum geht, irgendwas aufzuschneiden, auszudrücken?
Ja.
Irgendwie?
Wobei... Also bin ich, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich bin, also auch, oder auch wenn man so im Fernsehen so Sachen sieht mit Herzoperationen oder sowas. Ich liebe, es gibt ganz tolle, auf Netflix, ganz tolle Dokus über Krankenhäuser und Ärzte und so Superspezialisten. Das liebe ich, das gucke ich total gerne, da wird mir es auch nicht schlecht. Ich bin aber mal mit einem sehr, sehr guten Freund von mir in der Gymnasiumszeit, der eine Ausbildung als Rettungssanitäter gemacht hat und auch im OP sein musste, habe ich gesagt, ich will mit.
Mhm.
Und bin mitgegangen und da haben die irgendwie ein Gelenk, irgendwas mit einem Gelenk, Schrauben rein oder Schrauben raus. Und ich habe total interessiert zugeguckt. Das war auch extrem unblutig, weil die das so abgeklebt haben. Und dann lief so blöde Musik, Radiomusik. Und die haben sie unterhalten, was sie am Wochenende gemacht haben. Und haben da rumgemacht und geschnitten und gebohrt. Und mit so Hand, so richtig so Werkzeug, dachte man, so wie man zu Hause hat. Und was spannend war, war, dass 2 Sachen stattgefunden haben. Ich habe zugeschaut, fand es überhaupt nicht abstoßend oder eklig oder so. War extrem konzentriert und irgendwann kam Ralf zu mir und hat gesagt, setz dich mal kurz hin. Und ich so, hä, was ist los? Und er sagt, setz einfach mal kurz hinsetzen. Und ich habe es gerade auf den Stuhl geschafft, weil mir wirklich die Beine weggesackt sind. Also mein Körper hat was anderes gemacht als der Kopf.
Sehr interessant.
Das war lustig. Also insofern stimmt es vielleicht gar nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe.
Oh, ich glaube, ja, du bist ja trotzdem unempfindlich offenbar. Also wenn du das angucken konntest, ohne dass du irgendwie gelitten hast. Ist ja interessant, weil du jetzt gerade gesagt hast, der Körper macht was anderes als der Kopf. Ich habe von dir mal eine Geschichte gehört, fand ich auch sehr interessant, dass du auf der Bühne, Theaterbühne, mal eingeschlafen bist und zwar vor Panik.
Ja.
Und da haben wir auch wieder 2 Dinge, die ja eigentlich nicht zusammenpassen. Panik normalerweise.
Ja.
Durchs Foyer immer weiter rennen, also einfach Fluchtgedanken. Und du bist tatsächlich vor Panik eingeschlafen? Wie erinnerst du dich da dran?
Leider sehr gut, weil das war ganz schrecklich. Also ich bin nach wie vor oder wieder irrsinnig nervös, schon allein bei dem Gedanken, ich müsste jetzt auf der Bühne stehen, kriege ich irgendwie Schweißhände. Ich erinnere mich da gut dran, habe mir das tatsächlich erklären lassen hinterher, weil was du sagst stimmt, aber es gibt auch die andere Reaktion. Es gibt das sogenannte Fight-or-Flight-Syndrom nennt man. Es gibt sogar noch irgendwas anderes dazu. Also, dass du jetzt in dem Fall bei Tieren die Situation, wenn die in einer Notsituation sind, entweder sie mobilisieren alles, Adrenalin bis unter das Dach und kämpfen oder fliehen. Oder es ist totale Paralyse. Also es werden vor lauter Stress alle Körperfunktionen
runtergefahren.
Und ich hatte und habe so mit Nervosität zu kämpfen, dass das, also aber das kenne ich auch von anderen Kollegen, dass man vor der Premiere, vorm Auftritt, dass viele wirklich rumlaufen und gähnen wie verrückt. Also es ist, das ist ein Stressvorgang.
Aber wie, also nimm uns noch mal mit in diese Situation. Du schläfst da ein, du wirst angesprochen dann irgendwie. Was hättest du machen müssen? Küssen oder weinen? Oder irgendwie?
Überhaupt erst mal auftreten. Also die Situation war, das war Premiere in Salzburg bei den Salzburger Festspielen von Schlachten. Schlachten war ein Shakespeare-Marathon. Alle Königsdramen hintereinander weg. Wir haben morgens um 11 angefangen, abends um 11 aufgehört. Es war die Premiere. Und alle Schauspieler saßen hinten an der Mauer auf Stühlen und warteten da quasi sichtbar für die Zuschauer auf den Auftritt. Mhm. Und ich saß hinten, hatte so ein Hochzeitskleid an und einen Schleier drüber. Und ich weiß, dass ich, also die anderen haben schon angefangen zu spielen. Ich trat vielleicht nach einer halben Stunde, 20 Minuten war mein erster Auftritt. Und ich weiß, dass irgendwann mein Kopf an diese Mauer so hin ist. Und ich bin weggenickt und war einfach, warum auch immer, vielleicht weil der Körper das dann auch wusste, kurz vorm Auftritt, aber da wieder. Mhm. Und bin dann nach vorne gewackelt und habe irgendwie versucht, das wieder hinzubiegen. Ja.
Ich meine, wenn man jetzt merkt, dass man im Beruf, den man sich ja irgendwie erwählt hat, oder manchmal kommt der Besuch, der Beruf auch zu einem, das gibt ja so beides. Aber wenn man merkt, dass man da eigentlich sehr, sehr leidet und auch so an so körperliche, psychische Grenzen stößt, dann wäre das ja vielleicht auch ein Moment zu sagen, ist vielleicht nicht meins. Mhm. Gab's das danach oder in solchen Situationen, dass du gesagt hast, also ich mach's gern, ich mach's gut, aber ich bin offensichtlich da nicht für
falsch, ja.
Bin da falsch.
Also ich hatte, mein erstes Engagement war ja lustigerweise in Mannheim, in meiner Heimatstadt. Und da hatte ich auch mit Nervosität zu kämpfen, aber nie, dass mich das so gelähmt hätte. Also das war dann eine, mit der ich irgendwie umgehen konnte noch, das ging. Und die erste Nervosität, die wirklich so war, dass ich echt gelitten habe drunter, war dann bei meinem zweiten Engagement in Hamburg am Schauspielhaus, weil der dortige Intendant hatte mich zuvor schon, bevor ich dann nach Mannheim gegangen bin, beim Vorspiel gesehen, hat gesagt, super, es gefällt mir alles sehr gut, ich würde Sie gerne engagieren, kann ich aber nicht, weil ich einfach im Ensemble keinen Platz habe. Gehen Sie nach Mannheim, spielen Sie sich da mal richtig frei und so und dann melde ich mich wieder. Das hat er gemacht, ohne mich dann nochmal gesehen zu haben. Ich bin dann nach Hamburg ans Schauspielhaus gekommen und habe einfach die ganze Zeit gedacht, ich muss beweisen, dass ich ein Recht habe, da sein zu dürfen. Ich habe immer gedacht, die wissen ja gar nicht, wer ich bin. Der hat mich irgendwann an der Schauspielschule gesehen. Das handelt sich alles um einen großen Schwindel, der auffliegen wird. Aber das ist was, was sehr viele Schauspieler, ehrlich gesagt Schauspielerinnen meistens kennen. Also ich hatte den Druck. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss denen zeigen, dass ich das irgendwie hinkriege. Und das war so schlimm, dass ich tatsächlich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich das kann.
Ist aber natürlich eine spezielle Situation, wenn du sagst, da musst du dich jetzt wirklich beweisen. Ja. Also da war ja der Druck vielleicht ungewöhnlich groß. Ja. Das heißt, bei normalen Produktionen und als du dann auch schon mehr Berufserfahrung hattest, war es da besser oder hattest du dieses Hochstapler-Syndrom? Das klang ja gerade so ein bisschen an, dieses irgendwann merken die, ich kann nichts und dann schicken sie mich wieder weg. Also ist es besser geworden oder hat dich das lang begleitet?
Ich bin danach nach München gegangen und da ist es besser geworden, weil das der gleiche Intendant war und ich dann irgendwie mir sagen konnte, naja gut, jetzt hat er mich schon ein paar Mal gesehen, wenn er mich jetzt nochmal mitnimmt, irgendeinen Grund wird er schon haben. Und da habe ich wirklich sehr schöne Produktionen auch gemacht. Ich war immer noch nervös, ich war nie eine gute Premierenspielerin, nie. Ich war immer dann besser, wenn ich nicht den Druck hatte. Ich bin überhaupt nicht gut mit Druck, das kann ich nicht. Andere ziehen da ganz viel Kraft raus. Und ehrlicherweise war es auch da, wie vorher und später, meistens so, wenn du mich vor die Frage gestellt hättest, willst du heute Abend die Vorstellung spielen oder nicht? Ich hätte wahrscheinlich fast immer gesagt, ich möchte lieber nicht. Mhm. Also ich habe immer gerne geprobt. Ich fand immer dann den Moment auf der Bühne, wenn es dann so, das toll und das hinterher. München ging und dann waren aber wirklich lange Pausen dazwischen und die waren wiederum schlimm.
Ja.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde eigentlich wahnsinnig gerne wieder spielen. Ich finde das nach wie vor, das ist eine große Liebe von mir. Aber jedes Mal, wenn ich, weiß nicht, zum Beispiel zu einer Vorstellung von meinem Liebsten gehe, zu einer Premiere, ich sitze immer unten und denke, Gott sei Dank muss ich nicht spielen. Also es ist immer noch schlimm. Oder wieder.
Dein Freund ist auch Schauspieler, auch bekannter Fernsehschauspieler. Geht's ihm ähnlich?
Nee.
Gar nicht? Ist er der einfach so, also ist es dann doch was Männliches, dass man dann sagt, so, hier komme ich? Oder ist es zu einfach?
Nee, in dem Fall ist es das, also das gibt's auch oft. Ich finde, dass Männer ich weiß nicht, es wird in anderen Branchen ähnlich sein, aber bei Schauspielern habe ich schon das Gefühl, dass Frauen sich viel mehr hinterfragen und viel mehr denken, bin ich jetzt gut genug, kann ich das? Und Männer das weniger tun oder vielleicht die Fragen besser verdrängen können. Also bei männlichen Schauspielern habe ich viel häufiger erlebt, dieses, was soll ich, kann ich, was, sag mir, was ich machen soll, ich spiel dir das. So, das schon. Samuel ist anders da, der ist auch nervös, aber der zieht dann immer was draus. Oder der ich weiß auch nicht, wie der das macht. Der freut sich auf die Vorstellung und nimmt jede Vorstellung wie so eine Reise, die er interessant findet. Der kann da gut drüber gehen und freut sich auch auf die Vorstellung. Ich bewundere das, finde das ganz toll. Aber das hatte ich nie.
Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ja. Dieses, wenn man gefragt würde, möchtest du das jetzt machen oder nicht, dann lieber nicht.
Ja, ach nee, lieber nicht.
Ja. Dann währenddessen und danach ist es wirklich super. Fühlt sich genial an, aber so. Aber jetzt haben wir ja vorher gesagt, du guckst auch sogar einen Sport, ne?
Ja.
Die Athletinnen und Athleten oder auch Fußballspieler oder so, die haben das ja auch ständig, diesen Druck. Und das ist eigentlich auch das, was Sport so faszinierend macht. Auch dieses Funktionieren, auf dem Punkt funktionieren und irgendwie den Elfmeter im Champions League-Finale in den Himmel schießen.
Ich würde nie einen Elfmeter schießen.
Ja.
Nie. Ich gucke es mir auch oft dann nicht an. Ich hasse zum Beispiel Elfmeter. Also da liebe ich wirklich dieses, dass man zusammen was macht. Aber den Druck würde ich würde allen immer sagen, macht ihr das? Ich gehe duschen. Ich bin keinem böse, wenn ihr daneben schießt. Ich mach's nicht.
Ja. Ich finde, in solchen Situationen erkennt man sich, also wenn man da am Fernseher sitzt, dann ich kann wahnsinnig mitleiden mit denen, die da diese Schritte vom Mittelkreis bis zum Elfmeterpunkt.
Ja, und wenn es dann nur einer ist, der verschießt und das ganze Ding ist dann in der Grütze.
Du und ich würden auf dem Weg einschlafen.
Vor lauter Stress. So würden, 2 Meter vom Ball, so auf den Rasen sinken.
Einfach auf den Rasen sinken. Und sagen, kann auch mal jemand anders machen.
Schnarchen. Ja. Heute, Champions League-Finale. Kunzendorf.
Ja. Ja, schön. Ist es eigentlich beim Film dann besser? Also die Bühne kann einem da Angst machen, ist alles so unmittelbar. Ich glaube, Matthias Brandt hat mal gesagt, der erste Drehtag ist wie nackt Busfahren.
Wie nackt Busfahren, genau.
Ich nehme mal an, dass er nicht gern nackt Bus fährt.
Ja.
Also, dass es negativ gemeint hat. Dass es ein unangenehmes Gefühl ist. Ja. Warum? Weil man denkt irgendwie, da muss ich jetzt auch wieder zeigen, dass ich es kann. Der Erfolg vom letzten Mal hat keine Bedeutung oder was muss ich da erst wieder zusammenrütteln, dass es besser
wird? Ehrlich gesagt fängt das ja fast schon ein bisschen früher an, weil das Gefühl, etwas zu können, ist echt schwierig in dem Beruf, weil man ist ja in der Bewertung völlig abhängig von dem Beobachter. Also weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich gebe mir ja selber auch so. Es gibt Schauspieler, die finde ich ganz toll, wo andere sagen, weiß ich nicht, kann ich irgendwie nichts mit anfangen, sagt mir nichts, berührt mich nicht. Oder, also das lässt sich ja nicht fassen. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr persönliche Sache. Das weiß ich, dass das mit meiner Person als Schauspielerin auch so ist. Es gibt so viele, die bei mir mit der Bewertung, ist mir zu spröde, zu herbe, zu dunkel, das interessiert mich nicht wirklich. Andere, die genau das interessant finden. Also an was mache ich fest, ob ich was kann oder nicht? Ist ja nicht, ich baue einen Tisch und dann kann ich hinterher sagen, der steht jetzt und wackelt nicht. Also sprich, was man irgendwann hat, ist Erfahrung. Was man irgendwann hat, ist ein bisschen ein Handwerkszeug. Was man irgendwann hat, ist auch tatsächlich darüber ein größeres Selbstbewusstsein, dass man denkt, ein paar Sachen habe ich schon ganz ordentlich hingekriegt. Aber auf eine Weise fängst du ja immer von vorne an.
Mhm. Und wenn der erste Drehtag noch so ein bisschen hässlich ist vom Gefühl her, was ändert sich dann an den Tagen 2, 3 und 4? Dass man dann die Kollegen einfach schon ein bisschen kennt, dass man weiß, das könnte was werden, das Team ist ganz gut. Oder dass man zu sich selbst wieder mehr Vertrauen fasst, weil man dann wieder so ins Spiel kommt.
Naja, auch das ist sicherlich ein Stück weit verändert sich mit der Erfahrung, dass man weiß, es gibt immer Drehtage, wenn man 20, 21 hat. Da sind immer Tage dabei oder Szenen dabei, wo man im Nachhinein sagen wird, oh, das ist mir nicht so richtig gut gelungen. Da man aber weiß, das wird eine sein, im besten Fall, manchmal spielt man ja auch kleine Rollen von 1, 2, 3 Drehtagen, da ist es schon anders. Aber in der Ökonomie wird das dann so ein bisschen verschwinden. Und es hat tatsächlich, also ich bin nicht jemand, der Druck und Fremdheit und sowas braucht. Ich finde, mir hilft immer eine Kenntnis. Ich mag wahnsinnig gerne im Team arbeiten. Ich ich habe gerne ein Vertrauen. Also ein Regisseur, der mich irgendwie fordert darüber, dass er irgendwie aggressiv ist, oder eine Regisseurin. Das wäre gar nichts, würde ich sagen. Dann lass mal.
Interessanter Punkt. Ich wollte deine Frankfurter Tatortzeit eigentlich gar nicht ansprechen, weil es schon so lange her ist und weil auch wahnsinnig viel drüber gesprochen wurde. Aber wenn du sagst, du magst eigentlich Vertrautheit und damit ja vielleicht auch ein vertrautes Team, dann natürlich schon die Frage, warum hast du zum Beispiel dann den Tatort nach, glaube ich, 4 Folgen verlassen? Da hätte doch was noch über Jahre zusammenwachsen können, wo du weißt, wenigstens diese 2 Filme im Jahr sind wie zur Familie heimkommen.
Wie zu Hause, ja. Na, das war auch so. 5 waren es insgesamt.
5.
Das war so, also das war sicherlich nicht der Grund, warum ich gedacht habe, ich muss das dann wieder lassen. Ich muss dazu sagen, ich habe das eigentlich auch nicht angefangen und dachte, ich mache das 10 Jahre. Mhm. Also das würde mir nicht entsprechen.
Aber warum nicht, wenn du sagst, eigentlich Vertraute, warum ist aus dir dann nie eine Serien- oder Reihenschauspielerin geworden, wenn du sagst, eigentlich
mag das Vertraute.
Eigentlich gerne, mag das Vertraute.
Ja, ich glaube, das hing damit dann irgendwann zusammen, dass ich dachte, auch so ein Tatort, das ist schon was, was einen sehr prägt, also in der Außenwahrnehmung auch. Und ich wollte nicht so gerne dann da in dem Ding hängen bleiben und nicht mehr für andere Sachen oder für andere Reisen, die man macht, oder andere Herausforderungen zur Verfügung stehen. Mhm. Das mochte ich nicht. Und ich bin tendenziell auch eh jemand, der, also zum Beispiel, ich genieße das, oder das heißt genieße das. Ich finde das ganz schön, weil eigentlich die meisten Menschen, wenn sie was zum Tatort sagen, kommen zu mir und sagen, warum hast du denn so früh aufgehört? So schade.
Ja.
Und das ist doch viel schöner, als wenn Leute kommen würden und sagen, Jesus Gott, jetzt macht die das schon 25 Jahre.
Natürlich.
Und ich gehe auch auf Partys immer, wenn es toll ist. Also ich bin nicht jemand, der...
Auch da soll man sagen, schade, dass Nina gegangen ist. Schade, dass Nina so früh gegangen ist, als dass man dich rauskehrt.
Ja, wobei ich sage, also bei Party denke ich jetzt gar nicht so sehr darüber nach, wie das die anderen bewerten, sondern für mein eigenes Gefühl ist das irgendwie schöner. Ich finde das schöner, wenn man dann geht, wenn es eigentlich so. Mhm. Aber ich habe die Arbeiten total genossen. Also das war ein ganz tolles Team. Joachim ist ein zauberhafter Kollege. Joachim Krohl, genau. Mit dem habe ich wahnsinnig gerne gearbeitet. Also ich habe das für mich eine sehr besondere Zeit. Aber
ja, fandst du interessant, ne? Weil du gesagt hast, eigentlich Vertrautheit und dann doch aber offensichtlich auch Lust auf Neues immer wieder.
Ja.
Obwohl es dann vielleicht ein bisschen kitzlig wird am Anfang, weil man sich erst wieder so einfinden muss.
Ja.
Interessant.
Ja.
Hat sich irgendwas geändert in deiner Einstellung zum Beruf und auch zu diesen Aufgeregtheiten, die es gibt durch deine Kinder? Du hast gesagt, dein Sohn kam in München.
Mhm.
Ich glaube, 19 und 17 sind deine Kinder jetzt. Ist da, manchmal sagt man ja, also ich höre das immer wieder, seit meine Kinder auf der Welt sind, bin ich so gelassen.
Mhm.
Mir geht es nicht so. Ich freue mich meistens jeden Tag an ihnen, aber bin jetzt nicht gelassener geworden. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
Naja, also ich finde schon, dass sich in manchen Dingen eine Wertigkeit vielleicht verschiebt. So, also dass man ein größeres Bewusstsein vielleicht dann hat für die Dinge, die wirklich wesentlich sind. Und das sind in meinem Fall meine Kinder. Es gibt eigentlich nichts, was mir mehr bedeutet. Insofern hat das wahrscheinlich eher nochmal dazu mehr geführt, dass ich weiß, dass mein Beruf einfach, das ist ein Beruf. Das ist halt, ich verändere damit nicht die Welt. Das ist sowieso was, man wird, auch je älter man wird, nicht nur je mehr Kinder man hat, sondern je älter man wird. Nicht man, ich kann das nur von mir sagen. Ich gucke nüchterner auf das, was ich da mache. Und die wirkliche Bedeutung, mein wirklicher Lebensinhalt ist woanders. Aber ich war auch eh nie eine Schauspielerin, die gesagt hätte, ich krepiere, wenn ich meinen Beruf nicht ausüben kann.
Hast du nicht gelitten unter einem Schauspiellehrer, der irgendwie gesagt hat, ihr müsst euch verzehren und brennen für den Beruf und das muss irgendwie dass man quasi immer so an der Kante der Belastbarkeit laufen muss. Nur dann ist man ein wahrer oder eine wahre Schauspielerin. Das ist ja so etwas, was man wahrscheinlich so im Laufe der Jahre dann immer weniger versteht oder auch leisten kann vor allem.
Ich hatte ganz am Anfang, den hatte ich aber wirklich nur ganz am Anfang, das weiß ich, in der ersten Woche nach der Aufnahmeprüfung hatten wir den und der hat tatsächlich, das war der frühere Leiter von der Schule, und der hat so einen Satz gesagt wie, man muss besessen sein von dem Beruf, sonst soll man ihn sein lassen. Und das weiß ich, dass mich das schon am Anfang, dachte ich, oh scheiße, dann weiß ich gar nicht, ob ich hier richtig bin. Weil das war ich nie.
Mhm.
Also ich bin in dem Moment, wo ich eine Arbeit mache, mache ich die, vorausgesetzt, das ist eine, die mir zusagt, mache ich das sehr leidenschaftlich und sehr gern und auch auf eine bestimmte Weise ehrgeizig. Aber besessen war ich nie. Und es gibt ja auch, es geht ja noch weiter, es gibt ja auch so ein bisschen so eine klischierte Vorstellung von, man muss ein bisschen verrückt sein, wenn man Schauspieler ist und man muss ein bisschen irgendwie dann so Künstler und sowas, und das ist mir alles zu blöd. Also das kann ich einfach.
Gab es da keine Phase in deinem Leben, wo du dachtest, da, das lebe ich jetzt mal ein bisschen aus, wenn es schon alle wollen, dann bin ich jetzt auch mal ein bisschen drüber, ein bisschen exaltiert oder
nee.
So?
Nee. Also schon gar nicht jetzt bewusst als Vorgang, dass ich sage, jetzt muss ich das mal. Also man ist als Schauspieler permanent aufgefordert, irgendwie was zu sein, von dem man glaubt, dass das andere von einem erwarten. Das kenne ich jetzt in meinem Fall nicht so sehr im Sinne von, ich muss ein bisschen verrückter sein, aber sowas wie, darf ich jetzt kurze Haare haben oder möchten nicht doch alle, dass man lange Haare hat als Frau? Oder muss ich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Shishilala, rote Teppichpresse machen, weil die Menschen möchten, dass man zugänglich ist? Oder sollte ich nicht doch bei sozialen Netzwerken unterwegs sein, was ich gar nicht bin? Ich bin weder bei, bin über 50, da ist man ja dann noch bei Facebook zumindest teilweise. Ich bin weder da jemals gewesen, noch Instagram, noch diese ganzen Geschichten. Also die Aufforderung oder den Druck, irgendwas zu sein, was Leute erwarten, den hat man, aber den lege ich ehrlich gesagt, inzwischen habe ich den qua meines Alters wahrscheinlich, mache ich da, zeige ich dann lieber den Mittelfinger.
Du hast vorhin gesagt, in der Bewertung sagt man dann, ja, Nina Kunzendorf kann sehr gut spröde, dunkel, tiefgründig spielen. Genauso ist es auch schon gegen dich verwendet worden. Schon ein bisschen spröde, ne? Da könnte man ein bisschen mehr. Ja. Und so. Hast du da drunter gelitten oder konntest du das gleich richtig einordnen?
Nee, drunter gelitten habe ich eigentlich nie, weil ich das erstmal, also das kommt ja drauf an, jeweils wie man diese Begriffe bewertet. Für mich ist spröde, herb, zurückgenommen, ich finde das gar nicht so schlecht. Also ist es für mich eigentlich, ich bewerte das gar nicht negativ. Was mich eher, und da habe ich aber, kann ich sagen, dass ich gelitten habe drunter, aber was ich schon frappierend fand, jetzt weil wir gerade über den Tatort gesprochen haben, das war ja eine komplett andere Figur. Also komplett saftig, zotig ein bisschen, anzüglich angezogen, Cowboystiefel, eng, Ding, Dekolleté. Das war ja eine komplett andere Richtung. Und mein Gedanke war tatsächlich vor und als wir das gedreht haben, dass ich dachte, ah, das ist toll, weil das ist jetzt eine Spielwiese. Und die Wahrnehmung wird sein, ah, die hat ja eine Bandbreite. Die kann ja nicht nur Drama, Spröde, sondern die kann ja auch das andere. Also, dass da irgendwie so ein bisschen die Wahrnehmung aufgeht und man das vielfältiger sieht oder ja. Und das hat sich gar nicht eingestellt. Und das fand ich bemerkenswert. Also es war Schublade auf.
Fandest du, dass das nicht aufgegangen ist? Weil du
Nein, das ist
ja sehr
aufgegangen, aber es ist nicht so, dass
Rolle.
Das hinterher weitergegangen ist im Sinne von, ah, die Kunstnerhaft, die kann, sondern so. Ich war für die Zeit in der Schublade, wurde auch nur so gesehen. Dann kamen auch entsprechende Besetzungsanfragen, die gingen alle in diese Richtung, immer so ein bisschen sexy und so ein bisschen so. Und kaum habe ich damit aufgehört und eine Rolle wieder gespielt, die eher so in diese alte Schublade passte, war das wieder so, als hätte es das nie gegeben. Ja, die Kunstnerhaft, die ist so spröde, herb, kurz Haare. Also das meine ich. Und das fand ich, also ich, mir gelitten habe ich da nicht drunter, zumal ich mich ja auch zu Hause fühle in dem anderen. Aber ich finde das bemerkenswert fantasielos oft.
Ja. Ich verstehe es vor allem nicht, weil man ist doch auch vernetzt und man kennt sich doch auch und wird doch dann auch wahrgenommen. Und warum sich das dann wieder so dramatisch verengt, ist eigentlich komisch.
Ja, total.
Bin aber froh, dass du jetzt wieder die Ach, spröde ist wieder so ungerecht.
Ja, aber
so eine eher düstere, zurückgenommene Figur spielt in Spuren.
Ja.
Vierteiler, der jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Ich glaube, in einer Woche dann auch im ersten. Da geht es zumindest los. Ein Kriminal-Vierteiler beruht auf einem schlimmen, realen Fall. 2016 ist in Südbaden eine Joggerin ermordet worden. Die Leiche wurde in den Weinbergen gefunden. Viele erinnern sich da noch dran an diesen Fall. Und ihr, so ein bisschen verfremdet, aber in Anlehnung an diesen Fall, erzählt ihr die Geschichte der Ermittlungen. Heißt Spuren, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, Spuren. Und es ist wirklich wahnsinnig spannend, euch da zuzuschauen, weil sich's nur auf die Ermittlerarbeit konzentriert. Mhm. Du spielst eine Kriminaloberrätin, die dann auch die Soko Sonntag, heißt sie, glaube ich, leitet. Und diese akribische Arbeit, diese Frustration auch, wenn was nicht funktioniert, wenn es den Durchbruch nicht gibt, das ist alles wahnsinnig gut dargestellt. Und du hast da wieder deine Rolle gefunden.
Bin ich über wieder die wir zu Hause
da,
bei mir.
Ja, oder? Kann man das so sagen? Ohne dass du sagst, mein Gott, jetzt nervt er auch schon wieder rum mit der, nee, mit der spröden Kunzendorf.
Nee, das kann man, glaube ich, genauso sagen. Und wie gesagt, ich empfinde das auch gar nicht als negativ. Überhaupt nicht. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht, das Lustige ist, ich habe da gar nicht versucht, eine Figur zu spielen. Mhm. Sondern eben, weil das so ist, wie du sagst, dass das ja eigentlich, ich würde sagen, das ist ein Polizeifilm. Ist nicht ein Krimi, sondern wirklich gehört in das Genre Polizeifilm. Ja. Also sprich, es geht nicht über, wir erzählen nicht viel über den Täter, wir erzählen, es ist nicht eine Aneinanderreihung von hochemotionalen Szenen, wir erzählen nicht großartig das Privatleben der Ermittler. Die Ermittler sind nicht irgendwie alkoholkrank oder haben ein anstrengendes Kind zu Hause oder, sondern wir sehen wirklich Polizeiarbeit. Das heißt, die Figuren erzählen sich darüber, was sie tun. Und was sie tun, ist erstmal, wenn man es so beschreibt, gar nicht sexy. Das ist nervig, frustrierend, ja, wie du beschrieben hast. Sprich, ich habe mich gar nicht so sehr in eine Figur reinbegeben, sondern mich so dieser Geschichte zur Verfügung gestellt. Und das, glaube ich, haben alle gemacht. Also es ist, das war eine sehr, ja, uneitle Art zu arbeiten, weil nicht jeder gedacht hat, ach, meine Figur könnte aber so sein und da könnte ich aber mir das noch und diese Eigenart überlegen. Nee, es ging darum, okay, wie macht man das jetzt mit den Spuren?
Aber uneitle Figur, das ist natürlich was aus meiner Sicht voll, also richtig gut passt dann. Mhm. Aber als du das Drehbuch bekommen hast, hast du da im ersten, in einem kleinen Moment nicht doch gedacht, so, ah.
Schon wieder ein Krimi.
Okay, ja, schon wieder ein Krimi und schon wieder eine Ermittlerin, die jetzt eben nicht irgendwie mal so ausbricht irgendwie in ihrer Rolle, sondern immer ganz fokussiert bleibt auf der Polizeiarbeit.
Mhm. Nee, habe ich nicht gedacht, weil ich. Also ich muss zugeben, ich habe schon gedacht, ah, schon wieder ein Krimi, weil die deutsche Fernsehlandschaft ja nicht arm ist an Krimis. Insofern, ich muss aber dazu sagen, dass ich selber auch gerne mag. Also ich mag wirklich gerne Krimis. Nee, wir haben uns relativ früh auch schon zusammengesetzt mit Stefan Kromer und mit den beiden tollen Autoren und haben so ein bisschen überlegt und haben genau darüber eigentlich gesprochen. Also wie können wir das machen oder wie erzählen wir das, dass es nicht der 193. Whodunit ist, sondern wie schafft man, dass es ein bisschen ein eigenes Wesen hat und haben uns relativ schnell darauf irgendwie fokussiert, dass wir sagen, ja, das ist die Polizeiarbeit. Und ich weiß, dass ich erzählt habe, da das ist schon liegt länger zurück. Es gibt einen ganz tollen Kinofilm, Spotlight heißt der. Der hat ist kein Krimi, sondern spielt mit grandiosen Schauspielern. Es ist für ihn, ich will jetzt gar nichts damit vergleichen. Das ist ein Leuchtturm mit Mark Ruffalo und wie sie alle heißen. Journalisten sind das und das, die den Fall von Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche in den USA recherchieren. Und das ist ein Film, der genauso auch auskommt. Ohne dass du Missbrauchsopfer siehst, dass das, sondern du siehst Journalisten, die im Keller hocken, die Akten studieren. Du weißt nicht, haben die eine Frau, sind die, wie ist denn das zu Hause? Du siehst die einfach bei dieser mühsamen Arbeit telefonieren, abgelehnt werden, wieder versuchen. Und es ist trotzdem ein so toller Film. Und das hatte ich immer so als leuchtendes Ding vor Augen.
Ich finde, dass es total gelungen ist. Ich habe alle vier Teile wirklich verschlungen und spätestens Teil 4, ich darf heute natürlich nichts verraten, hat es mich echt richtig mitgenommen.
Ja, man muss dranbleiben, glaube ich.
Man muss dranbleiben und dann wird man aber, naja, belohnt ist jetzt komisch, aber es nimmt einen dann wirklich mit und alles geht auf und ihr wächst da dann auch zu einem wahnsinnigen Team zusammen.
Ja.
Man kriegt also den Frust mit, aber auch dann so dieses Zusammenwachsen und dann auch die Erfolge, die es dann eben auch gibt. Und da ist dann echt Gänsehaut.
Ach, das ist doch so.
Also ich finde es extrem gelungen. Und toll. Nicht abschrecken lassen, wenn es im ersten Teil
spröde
vielleicht
spröde und herbe.
Spröde und herbe, um diese Lieblingsvokabel ja. nochmal zu nehmen. Aber weil es halt so ist, da ist ein Mord und man fängt bei null an.
Ja.
Und es ist wahnsinnig mühsam.
Ja.
Und also ja, ein ganz toller ja. Vierteiler.
Da Spuren.
Viele Kolleginnen und Kollegen sprechen Dialekt, also ein bisschen zusammengewürfelt. Also
voll,
es gibt,
ja.
Es gibt Alemannisch und dann gibt es Schwaben und ich glaube sogar ein Kurpfälzer ist ja. dabei. Das müsste dir dann ja. eigentlich ja richtig gut ja, gefallen und der hat eh eine tolle Rolle. Ja. Warum du nicht, um da ein bisschen mehr Distanz zu schaffen als Chefin, weil du hättest ja voll drauf, du könntest, die Oma ist, deine Mutter ist Schwäbin, ja. du hättest schwäbeln können, du hättest ja. Kurpfälzisch sprechen können.
Ja.
Warum bleibst du so?
Ich glaube, das war gar nicht mein Wunsch jetzt. Ich musste mich auch eher so ein bisschen bemühen, weil je länger man dann dreht und alle Schwäbisch reden und der Kromer und Tillmann und wie sie alle heißen, das war schwierig, da nicht dann irgendwann auch so ein bisschen in die Melodie reinzukommen. Das war schon gesetzt, glaube ich, von dass man einfach da dachte, man möchte die Figur so ein bisschen, die mhm. kommt ja auch von außen, war lange in Berlin, mhm. ist jetzt wieder zurückgekommen. Es gibt's ja, also ich zum Beispiel spreche auch, ich kann Kurpfälzisch ja. reden, derbe, aber hab das zu Hause nie. Also es ist nicht so, dass ich das, sprich, wenn ich jetzt nach Mannheim komme, rede ich auch nicht derbes Mannheimerisch.
Geht nicht so, dass man, sobald man die Tür vom Elternhaus aufmacht, dass man dann gleich irgendwie wieder voll...
Nee, das geht nicht so, aber es hängt auch damit zusammen, dass meine Mutter Schwäbin ist und mein Vater kommt aus Sachsen. Also wir haben Hochdeutsch gebabbelt.
Ja, klar. Okay.
Ja.
Aber also ich finde, das passt auch zur Figur, mhm. dass eben diese
die
Chefin
so ein
und die aus Berlin
Fremd
und so. Ich hatte mich jetzt nur gefragt, ob du vielleicht... ob du dich gesperrt nee. Hast, weil du nicht gerne dann irgendwie Mundart, also das ist ja kein Mundartfernsehen, aber dass du nicht nee. Quasi damit verbunden werden möchtest.
Also ich hätte mir sicherlich auch drauf schaffen müssen, weil das ist was ich wirklich hasse, wenn man dann also so einen Dialekt schlecht nachmacht ja, und ich schlimm. Bin keine Schwäbin. Ich glaube, da wäre ich gut mm. reingeschlupft. Zumindest ja. hätte man mehr noch eine Melodie, aber das war wirklich Wunsch auch, dass man sagt, nee, die soll so ein bisschen so ein UFO da sein.
Mhm.
Ja.
Auch das sehr gelungen.
Gelungenes UFO.
Gelungenes UFO. Weil wir gerade, weil du nochmal von zu Hause gesprochen hast und Schwäbisch und Kurpfälzisch, wenn ich es richtig weiß, hast du ein Lieblingsgericht. Das habe ich, obwohl ich hier groß geworden bin, ja im
Goldfischle.
Goldfischle.
Jetzt Goldfischle. Weißt du, was mein Lieblingsgericht ist?
Das weiß ich, aber.
Das gibt's gar nicht.
Das ist ein eben. Das ist wirklich ein Mysterium, weil das so. Das muss wirklich was einfach aus der Familie Kunzendorf.
Und das Lustige ist, das ist das Lieblingsessen meiner Kinder jetzt auch.
Jetzt auch müssen wir es natürlich auflösen. Was also, sind Goldfischle?
Goldfischle sind, das muss dann meine Großmutter erfunden haben, Goldfischle sind, wenn Pfannkuchen übrig geblieben sind, was selten der Fall war, aber wenn Pfannkuchen übrig geblieben sind, dann hat man einen Hackfleischteig gemacht, so wie wenn man halt, wie sagt man im Schwäbischen?
Fleischküchle,
genau. Ja,
Fleischpflanzerl.
Fleischpflanzerl in Bayern, ja. genau. In Berlin sagt man Buletten, also so. Und den macht man in die Mitte von diesem Pfannkuchen und dann macht man so Päckchen draus, so längliche Päckchen. Und die werden in Öl dann angebraten, dass die halt so goldbraun sind.
Okay.
Und dann isst man Salat dazu und unbedingt Ketchup. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil das halt so Päckchen, so längliche, so goldene sind.
So Goldfischle gesagt.
Haben die über mir Goldfischle. Ich liebe das.
Und da darf man Ketchup dazu essen.
Muss man.
Das ist eigentlich selten, dass Ketchup erlaubt ist.
Doch, bei den das muss man, da muss Ketchup dazu. Ja.
Goldfischle, fand ich wirklich, wirklich schön.
Ja.
Aber ich habe es nicht, ich habe dann sogar tatsächlich mal versucht, es noch irgendwo zu recherchieren, nicht, so ja? in der schwäbischen ja. Geheimküche oder so. Gibt's nicht, da könnt ihr stolz drauf sein.
Ja, wahrscheinlich wird es jetzt
und
der
jetzt
Renner.
Vielleicht, jetzt wird es
bundesweit.
Der, jetzt machen die Goldfischle-Restaurants auf. Was glaubst genau. du?
Das beste Goldfischle-Restaurant.
Deine Kinder sind 17 und 19. Mhm. Bist du schon gewappnet
gegen?
Dafür, wenn die das Haus verlassen? Oder ist das sogar schon... Bei mir wird da immer das Herz schwer. Ich habe noch ein bisschen mehr Zeit als du. Aber... Das ist ja auch so schweres Herz, aber auch ein bisschen Befreiung. Wo stehst du da gerade zwischen den Polen?
Also die sind beide noch zu Hause, weil die beide auf der Waldorfschule sind in Berlin und die hat 13 Schuljahre. Also ja. mein Sohn macht Abitur jetzt und meine Tochter in einem Jahr. Insofern steht mir es so ein bisschen bevor noch. Also es ist so beides. Ich meine, das, man übt das ja vorher auch. Die sind ja jetzt auch schon so groß, dass ich immer wieder zwischendrin auch einfach ein paar Tage weg bin und weiß, die ernähren sich wahrscheinlich schlecht, wenn ich nicht da bin, und gucken Netflix rauf und runter, aber die überleben das sehr gut. Insofern übe ich das jetzt schon. Wer weiß, kann ja auch sein, dass die in Berlin bleiben und da irgendwie was studieren. Ich glaube, es wird eine Mischung sein, weil es schon auch was ist, was ich zugegebenermaßen jetzt schon auch genieße, dass man eine größere Freiheit hat. Und wir haben so ein schönes und gutes Verhältnis, dass ich mir da irgendwie zumindest jetzt nicht Sorgen mache, dass die mir total entgleiten.
Aber es ist nicht so, dass du manchmal so nachts hochschreckst und denkst, oh Gott.
Nee.
Dann ist irgendwie...
Aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, merke ich verdränge das wahrscheinlich auch einfach, das Thema. Ich schiebe das noch ein bisschen vor mir her. Oder mir wird es dann manchmal bewusst, dass ich denke, Jesus Gott, mein Sohn ist ja, der macht ja Abi jetzt. Der ist ja was... Ja, ja, ist verrückt.
Jetzt wollte ich auf keinen Fall der sein, der
doch,
dieses Thema aus der Verdrängung holt.
Und mir jetzt drei Tage...
Du grübelst jetzt.
Ich habe jetzt gar keine Zeit mehr. Das muss mein Sohn mal...
die Mama ruft mal rasch an.
Ja, genau. Hier ist die Mama.
Nina, ich danke dir sehr für den Besuch hier. Es hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Alle sollen bitte Spuren anschauen. Ob in der Mediathek...
Geduldig bleiben.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Vierteiler. In der Mediathek und in, glaube ich, ab 15. Februar dann im 1.
Ja.
Dir herzlichen Dank.
Danke dir.
Und alles Gute.
Dankeschön.
Wann gibt's Goldfischli?
Ach, vielleicht, wenn ich am Donnerstag nach Hause komme. Ich könnte meinen Kindern zum Beispiel sagen, dass sie jetzt vorher Pfannkuchen machen sollen. Und dann mache ich am Donnerstagabend Goldfischli.
So.
So machen wir's.
So machen wir's. Danke dir.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.